Willkommen bei Loan to Value, dem Schlüssel-Podcast für Immobilienfinanzierung und Investition. Hier diskutieren Experten und Branchenführer über die neuesten Entwicklungen im Immobilienmarkt. Begleitet von einem Gin tauchen wir in tiefgehende Gespräche ein. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke mit unserem Gastgeber Stefan Meyer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir begrüßen heute Professor Dr. Thomas Beierle. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung in Berlin an einem Vormittag.
Es ist was Ähnliches wie Sonne draußen, was in den letzten 3-4 Wochen nicht oft der Fall war. So viel darf man jetzt schon mal sagen. Ich weiß nicht, wie war es in Frankfurt?
Frankfurt war es 4 Grad, leichter Niesel. Also, aber der Zug fuhr pünktlich, um das auch mal ganz klar zu sagen. Und der war leer, was mich vor Weihnachten echt überrascht hat.
Okay, ja, es ist erstaunlich. Heute in der Stadt war es auch sehr leer. Also scheinen schon viele im Weihnachtsurlaub zu sein. Wir haben natürlich heute wieder einen Gin dabei. Whitley Neal Gooseberry. Für alle Deutsch-Native-Speaker Stachelbeere. Ja, wir können ja mal kosten.
Zum Wohl. Zum Wohl.
Kann man auf jeden Fall machen. Sehr lecker.
Sehr, sehr lecker. Vor allem um die Zeit. 10 Uhr irgendwas. Aber Goose erinnere mich halt immer an Maverick beziehungsweise an Top Gun 1. Wir sind ja alt genug, wir kennen den ersten Teil noch. Und da ist der Goose ja leider Gottes jemand, der stirbt. Aber in der Gooseberry-Kombination schmeckt er sehr lecker.
Ja.
Wo kommt der her?
Aus England.
England, okay. Okay.
New Western Gin haben diverse Sorten. Alle sehr gut trinkbar.
Oh ja, der letzte war aus dem Brandenburgischen.
Der letzte, genau, da hatten wir den Spreewitz Gin, Oma Gitti. Es gibt auch noch von dem gleichen Hersteller Opa Horst. Den machen wir mal in der nächsten Folge vielleicht mal.
Okay, gut. Schauen wir mal. Gehen wir mal 25 erstmal, genau.
So ist es. Du bist hauptsächlich Professor jetzt an der Universität Biberach.
Ah, danke, aber Hochschule Biberach.
Hochschule Biberach.
For Applied Sciences heißt es ja neudeutsch. Im Moment hauptsächlich, ich bin ja freigestellt von Catella.
Ja.
Von daher habe ich ja dann mich exekutiert, also sprich Exit-Strategie gefahren, dann Mitte des Jahres 24 und seitdem darf ich ganz formal korrekt draußen als Professor rummarschieren, mache also viel Werbung für die Hochschule, mehr oder weniger, aber es ist der gleiche Körper, der gleiche Kopf. Vielleicht Ticken Freiarbeit der Artikulation von Marktfragen, müssen wir sozusagen.
Ja, verstehe. Das Branding ist etwas losgelöster. Also zumindest an einer Meinung. Aber klar, also die Meinung ändert sich ja nicht, aber man kann ein bisschen mehr erzählen.
Ja, wobei ehrlicherweise war es vorher auch mal losgelöst. Das ist ja immer so das Feedback. Wenn man das schon so knapp 30 Jahre macht, dann ist man am Anfang natürlich immer, sieht man das Logo und dann den Menschen.
Ja.
Irgendwann geht es in eine andere Richtung und das soll jetzt nicht irgendwie nicht wertschätzend sein oder überheblich, sondern irgendwie laden die mich halt ein, weil sie den Typ haben wollen, der eine klare Meinung vertritt, unabhängig von dem Logo, was eben gerade bezahlt, sehr wertschätzend gemeint. Und das ist, glaube ich, überall so. Deswegen sind die ganzen Beiräte, sind ja immer mit diesen mittelalten grauen Herren da besetzt. Weniger wegen der Firma, die sie bisher hatten, sondern weil sie eher unter dem Thema Weisheit weitergeben können. Und das ist so ein bisschen mein Pfad im Moment, Weisheit weitergeben.
Das ist ja nicht das Schlechteste. Also wenn man Wissen weitergeben kann und nicht alles der KI überlässt, warum nicht?
Na ja, guter Hinweis. Ich meine, ich habe ja vielleicht einen kleinen Vorteil gegenüber vielen anderen. Ich ziehe ja diese Instagram-Generation auch heran. Also ich versuche es zu formen, was noch zu retten ist. Und das klingt immer so ein bisschen hartherzig und oder zu locker vielleicht, aber die sind schon anders, weil sie natürlich im Gegensatz zu uns beiden, also Zeitung war irgendwas nach dem Krieg wohl, was man so aufgeblättert hat. Ja. Und man kann auch runterscrollen, da kommt noch Text bei vielen. Ja. Es ist unfassbar, was da passiert. So,
das heißt. Wie alt sind deine Kinder?
Meine sind 19 und 16.
Ja.
Aber meine Studierenden, die sind so also 17, 18, 19. Das ist halt die erste Generation, die komplett mit dem Smartphone sozialisiert wurde.
Ja.
Und da darf man nicht erwarten, dass da vorne irgend so ein Opa steht, der sagt, jetzt schlag mal das Handbuch vom Professor auf. Seite 439 habe ich 10 Jahre dran gearbeitet und arbeite es mal durch. Dann sagen die, ja, wir lassen es uns von der KI gerne vorlesen, zusammenfassen und schöne Dings machen. Das Problem, was ich habe, man muss es halt einmal gelesen haben, damit es im kleinen Hirn sich so ein bisschen temporär abspeichert. Und das ist halt die große Achillesferse vielleicht zwischen denen und uns irgendwo. Wir leben von Erfahrung, weil es sich entwickelt hat, aber die leben von tagesaktueller, minütlicher Pop-up-Information, dann ist die wieder weg, ja.
Also ich merke es auch bei mir selber, also viele Informationen, du kennst das auch, viele, das rauscht jeden Tag auf einen ein, fängt an mit, ich weiß nicht, ich höre eigentlich im Auto nur noch Podcasts, natürlich auch von gewissen Hausmeistern.
Yeah. Ja, gut.
Und viele Informationen. Also ich höre einen auf dem Hinweg, einen auf dem Rückweg, wenn ich es dann schaffe. Aber die Informationen, die hängen bleibt, sind maximal 5%. Das muss man sagen. Wenn man es nicht liest, also wenn man nicht einen Artikel liest, ob es so, gut, in den Totholzmedien jetzt nicht mehr unbedingt, aber zumindest auf dem Rechner liest, dann bleibt doch ein bisschen mehr hängen. Das merkt man schon.
Ja, wir hatten im Sommerfest, dann haben wir so ein bisschen natürlich da Biberacher Bier getrunken und so unten und dann wurde es ein bisschen lockerer und dann sagt einer, er versteht nicht, dass wir so viel Zeit verplempert haben. Dann dachte ich, was kommt denn jetzt? Ja, sagt er, nein. Sie sagen doch immer, man hat 3 Zeitungen, sollte man lesen. Irgend so eine Bildzeitung, um sich aufzuregen und wegen Fotos, Zitat, nicht von mir, sondern von ihm. Zweitens eine FAZ, seriös, ordentlich und irgendwas Linkes. Und dann haben sich eine Meinung gebildet. Die gehen halt auf Instagram, schauen sich ein Bild an und die Überschrift und das war's. Das kann man jetzt so oder so sehen. Ich sage, ich bin ja niemand, der Evolution gegenübertritt. Ich sage ja einfach nur, naja, so für die war es vielleicht Zeitverballern, den man 3 Zeitungen gelesen hat. Okay, mache ich vielleicht irgendwann als Rentner mal wieder, ja. Dann elektronisch, aber das ist schon eine andere Sichtweise. Und vor allem das Hauptthema ist, die glauben halt einfach alles, was da drin steht. Pauschalschelte bleibe ich aber auch bei.
Bin ich dabei. Also ich merke es, ich habe mein Kinderportfolio diversifiziert. Ich habe 8, 13 und 24.
Jo, ja. Oh, okay.
Alles dabei. Der 13-Jährige ist jetzt auch bei Instagram und er stellt viele Fragen, was schon mal gut ist. Also er konsumiert es zwar, aber stellt zumindest an die Fragen, ist das so oder ist das nicht so? Also er stellt noch die Fragen, es ist alles nicht gegeben. TikTok gibt es nicht, davon abgesehen, aber alles andere hinterfragt er noch zumindest. Das ist schon mal gut.
Wir waren im Sommer in Normandie im Urlaub und ab und zu regnet es da. Also von daher alles schick, 22 Grad in ich glaube, Caen war es. Platzregen, wie es gehört. Und es gab so 4 Cafés nebeneinander. Und dann steht man quasi am Vordach von Café 1 und es wird geguckt, ob die anderen 3 Cafés eine höhere Bewertung haben, also 4,8, 4,9, 4,5. Und das ist etwas, wo, also selbstkritisch, weil ich bin ja letztlich einer der beiden Erziehungsberechtigten irgendwo, ja. Und das Schöne ist aber, ehrlicherweise zwingt das ja die anderen 3 Lokale oder Cafés im Endeffekt zu einem Qualitätssprung. Denn wenn die wissen, sie werden bewertet von Menschen, die niemals reingehen würden, wenn sie nicht eine Bewertung von 4,5 plus hätten. Also der Qualität ist da schon. Also deswegen, absolut. Wir waren auch bisher nie irgendwo, aber dieses Abenteuer, lass uns mal in das mittlere reingehen, sieht gut aus, ja. Papa 2,9, never ever. Ne? Also das ist halt vorbei diesbezüglich. Also ich mache es wertfrei, aber es hat sich halt doch massiv geändert in den letzten Jahren bei sowas.
Ja. Absolut. Da sind wir schon so ein bisschen Thema im Markt. Ja, vielleicht so ein kleiner Rückblick von dir. 24. War sicherlich, wie sagt man so schön, das furchtbare Wort herausfordernd. Ja, war für viele schwierig, gab ja so der eine oder andere Insolvenzmeldung. Siehst du schon eine Bodensatzbildung oder einen Aufwärtstrend oder denkst du, es kommen noch ein paar Bereinigungen?
Man muss jetzt aufpassen, dass man nicht im Januar auf diese Neujahrsempfänge geht. Also beruflich sollte man das machen, aber man sollte nicht unbedingt genauer hinhören, weil das Jahr 24 immer selbstkritisch ging auch los mit dem Thema, ja, das war jetzt herausfordernd mit 22, 23 und 24 wird tendenziell besser. Und dann gab es auch so ein bisschen Seitwärtsbewegung im Sinn von, naja, die Zinssenkung wurde eingepreist und aber auch von meiner Zunft, naja, die Insolvenzen werden natürlich zunehmen. Natürlich jetzt im Sinn von, also ökonomisch nachvollziehbar. Und von daher waren wir schon so der Meinung, in unserem klassischen 2024 wird Seitwärtsbewegung, Bodenbildung, weil Zinsen werden ja dann oder wurden in Q3. Operativ ist eins eingetreten, die Anzahl der Insolvenzen ist doch signifikanter gestiegen als erwartet. Ja. Und die Bodenbildung ist noch nicht erreicht mit Blick jetzt auf 2024, wenn man jetzt die Transaktionsvolumina anschaut. So. Das ist ja immer so ein bisschen mein Indikator, Transaktionsvolumina verbindet halt Kapitalmarkt und Immobilienmarkt ganz einfach so.
Ja.
Zum Dezember, Ende Dezember, es werden so 2-3% mehr sein, über alles gerechnet als im Jahr vorher 23. Also der Mathematik würde sagen, beides ist leicht mehr geworden, aber ob man das jetzt Seitwärtsbewegung, Plateaubildung ist relativ. Es war ein stagnatives Jahr, nehmen wir es mal beim Namen. Und das Stagnative war gar nicht mal so sehr der Wille, nichts zu machen, sondern halt diese verdammten Preisschilder in den Büchern von Ankäufen bis 2022. Machen wir es mal ganz naiv und nüchtern. Und das trifft den Projektentwickler, der halt dann entweder einen Kilometer höher bauen muss, wenn er noch Kapital hat oder Nachfrage generieren kann. Bis hin zum Thema Sachverständige, die halt bewertet haben, 22, 23, die dann sagen, Beile, das ist ja alles nett, was ihr da immer so von euch gibt, aber ich kann nur eine Bewertung machen, wenn ich 3 Referenzwerte habe. Und wenn keiner was kauft und verkauft, muss ich halt ein NN machen, wie der Deutsche, oder ich mache den letzten Wert wie der Brite rein. Deswegen sieht man es in den Zahlen auch nicht wirklich. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem und letzter Satz dazu. Die Zahl der Transaktionen volumenmäßig hat sich leicht erhöht nach Anzahl. Also Anzahl der Häuser, ob verkauft worden sind, ist zum Jahresende leicht gestiegen, aber von den Werten her natürlich liegt bedeutend runter unter dem Jahr 23. Wir gehen im Moment von 25% aus,
volumenmäßig,
genau. Also in Milliarden dann. Das ist schon eine Hausnummer. Und dass Wohnen das ganze Thema gerettet hat, wie so schön heißt in der Pressemitteilung, ist, glaube ich, auch kein Problem. Logistik Wenn man es vielleicht ganz kurz durchgehen und dann tiefer reingeht, Wohnen hat das Ganze stabilisiert, gerettet, mit Blick auf einen Wartungswert, Büro extrem stagnativ, Logistik leichter aufwärts, weil die Geschichte noch stimmt. Datacenter nicht mal messbar, muss man deutlich sagen. In einer großen Milliardenwelt sind Datacenter kaum messbar, obwohl sie gehypt werden.
Ja.
Und dann haben wir das Thema Handel, Einzelhandel, Big Boxes, gab so zwei, drei Transaktionen, ja. Aber der Kapitalmarktfokus liegt eher auf dem Thema Grocery, Lebensmittel, Einzelhandel. Und da ging es ja schon Mitte 23 los. Also von daher wird man wahrscheinlich jetzt so von Licht und Schatten reden 2024. Es war jetzt nicht extrem negativ, aber die Erwartungshaltung zum Jahresanfang waren optimistischer, als sie zum Jahresende eingetreten sind. Ehrlicherweise auch geprägt durch die Politik sicherlich auch zum Teil, was da jetzt noch passiert und passieren wird.
Absolut. Also das war unsere Erfahrung, ich sag mal, aus unserem bescheidenen Blick, unserem Kundenkreis. Büro ist... ja, tot. Ich halte es für verkehrt. Also letztendlich machen wir uns nichts vor, in den nächsten Jahren wird jetzt kein großer Büroneubau stattfinden. Also das, was da ist, wird auch genutzt werden, in welcher Form auch immer. Da werden wir sicherlich noch ein paar Spuren sehen aus Homeoffice und stagnierender Wirtschaft. Aber das, was da ist, wird auch vermietet werden. Ob das jetzt immer energetisch ganz toll ist, ist ein ganz anderes Thema. Aber das, was da ist, ist da und Neubau wird nicht stattfinden. Gleiches gilt mit Sicherheit auch fürs Wohnen. Wir merken zum Beispiel dort sehr, sehr hohe Nachfrage ausländischen Investoren, die gerne Portfolien kaufen etc. Also die sind da sehr, sehr griffig und es spült auch wirklich signifikant. Also gerade so Q3, jetzt Q4 diesen Jahres kam da wirklich viel zusammen.
Und ich glaube, das ist wieder so die psychologische germanische Haltung, die wir an den Tag legen. Um Gottes Willen, hier brennt doch alles, Wirtschaft und 0, irgendwas. Und dann sehen vielleicht rationale, irrationale ausländische Kapitalströme sehen, naja gut, wir sind ja die größten Europabank, ganz einfach. Das heißt, an dem Kuchen kommt ja erstmal keiner vorbei, rein rational. Dann überlegen die, wo sie investieren können. Die Deutschen jammern wegen Büro. Und ich mach's mal ganz einfach. Wenn ich mit einem Abschlag von X drankomme, ob es Portfolio oder Einzeldeal ist, dann ist es für die ein Investment-Case. Während wir noch drei Comparables brauchen, um feststellen zu können, ist es wirklich minus 20% runtergegangen. Genau. Also ich arbeite mit Klischees, ist mir schon bewusst, aber wir haben dieses Antizyklische, haben wir nicht in unserer DNA. Punkt. Dafür haben wir viel mehr Core als die, muss man auch mal so sehen, ja. In guten wie in schlechten Zeiten. Und
also es gibt bei uns weniger Verwerfung. Also wenn man sich ausländische Immobilienmärkte anguckt, klar, da ging es halt deutlich wilder zu.
Mir ist die Sache, ich meine, ich bin jetzt ja mit dem Zug über Wolfsburg gefahren, da guckt man natürlich in dem Fall mal ein bisschen anders aus dem Fenster als vielleicht vorher. Vorher ist der Zug ja manchmal sogar nicht gehalten, ja. Und heute merkt man, oh, da hat er schon auch schon mal öfters geraucht, irgendwo jetzt mal mit dem Bild zu sprechen. Und das ist natürlich eine Riesenverwerfung, zeigt aber wie im Bürobereich auch. Es geht nicht um Einzelgeschichten mit Steigerungen und Nachfrage, sondern dieser Strukturbruch, kommen die alle zurück und bisher wollen sie ja nicht die alle in Anführungsstrichlein, weil es halt Erfahrung gebracht hat, Pandemie, irgendwie scheint es zu funktionieren. Das heißt, diese Phase, und die habe ich jetzt auch so Mitte des Jahres aufgerufen, entweder ihr kommt, meine Freunde, oder ich drohe euch Gewalt an, ist jetzt ein martialischer Spruch, heißt dann aber Deutsche Bank, Herr Seewig sagt, 4 von 5 Tagen, bitte liebe Führungskräfte, und die anderen 3 Tage.
Ja.
Und ich habe jetzt heute Morgen die OLB in Oldenburg, die Bank, das Bankvehikel muss man ja sagen, ist ja Apollo-Eigentümer, die reden auf einmal von, wir hätten euch gerne wieder 2 Tage. Also es gibt selbst innerhalb der Knute, gibt es mehrere Varianten. Und aber mit vielen, die ich frage, und es sind meistens eher Jünger, die sagen, wie oft seid ihr im Büro? Dann kommen gerne immer 4 bis 5 Tage. Also das heißt, diese Meinung manchmal so ein bisschen über Presse gespielt und vielleicht auch ist man manchmal auch selbst schuld an ein paar Bemerkungen nach dem Motto, irgendwie sind die alle zu Hause, das ist Quatsch, ja. Das ökonomische Prinzip ist halt, brauche ich noch so viel Fläche und was mache ich mit diesem komischen Freitag?
Ja.
So. Und wenn ich es ganz nüchtern sehe, was kaum einer macht, dann müsste ich halt 20% meiner Mietverträge musste ich halt irgendwie kürzen, kündigen, wie auch immer, was jetzt eine Schreibtischgeschichte erstmal ist. Aber das Jahr 25, da wird massiv Druck ausgeübt werden auf die Werktätigen zum Thema Freund, wir haben Rezession, wir haben ein Geschäftsmodell, das ist durch Wachstum begriffen, wir mieten aber keine 100.000 zusätzlich mehr an, damit man atmen können, wie es schon heißt, und ihr kommt bitte schön zurück, und zwar mit Ansage.
Ja.
Und das ist, glaube ich, die harte Sprache, die in so einer rezessiven Phase, glaube ich, eher wahrgenommen wird als dieses, ich habe 3 Calls am Tag und warum muss ich da ins Büro fahren? Mhm. Die Wahrheit liegt immer in der Mitte natürlich.
Ja, das ist damit. Also wir haben zum Beispiel auch als Nachbarin die Firma 3PM, Antje Lubitz, die war bei uns auch schon im Podcast, die hat mittlerweile, glaube ich, 70 Mitarbeiter. Davon sind hier in Berlin, ich weiß nicht genau, 30. Der Rest ist bundesweit verteilt. Sie haben noch ein Büro in Frankfurt und alle anderen sind im Homeoffice. Sie sehen sich quasi zweimal im Jahr, Sommerfest und Weihnachtsfeier. Ja. Funktioniert auch. Ich weiß zum Beispiel auch Siemens, bezieht der Siemens-Stadt jetzt wieder relativ stark.
Ja.
Die machen es halt so, die haben die Mitarbeiter, sie haben sich ganz freigestellt, haben gesagt, okay, du musst, wenn du einen festen Büroarbeitsplatz haben willst, musst du mindestens 3 Tage die Woche da sein. Dann kannst du deinen festen Schreibtisch haben. Wenn nicht, musst du mindestens 2 da sein. Und dann halt über ein Buchungssystem, App, da ist dein Platz, da ist dein Eckchen, da kannst du dich hinsetzen.
So Sachen entwickeln sich ja meistens dann doch natürlich oder über den Markt, wie es schon heißt. Ja, wir hatten bei uns, das ist halt 13 Länder, wir hatten halt montags, da haben wir immer die klassischen Calls gehabt, international, Schweden, Finnland, Spanien, Deutschland, was weiß ich. Das geht halt manchmal 6-8 Stunden. Und irgendwann war klar, warum soll ich denn irgendwo hinfahren, mich auch noch morgens waschen, wenn ich 8 Stunden in so ein Ding reingucke im Büro, wo ich sonst nichts mache, jetzt mal ganz blöd formuliert, ja. Aus der Perspektive ist es bei uns relativ brutal gewesen, im Sinn von montags waren die alle zu Hause, also nicht freitags, sondern montags, hatten alle ihre Calls und waren so ab Bauchnabel halt sichtbar irgendwie angezogen, ja, und gewaschen und dafür war Dienstags, Mittwoch, Donnerstag die Reisehölle, im Guten wie im Schlechten. Und freitags waren dann, das war so diese freiwillige Basis, man geht rein, wenn man mal, Zitat, in aller Ruhe mal was machen möchte, mal kopieren, sowas gab es ja früher, solche Sachen im Prinzip. Und ich glaube, da hat jeder so, jede Branche vor allem sein eigenes Profil. Ich habe natürlich viel mit Kommunikationsagenturen zusammen, ja, die arbeiten überall und nirgends und Bali kommt auch manchmal dazwischen, morgens um 3. Aber es funktioniert für das, was die machen. Am Umkehrschluss, ich sehe es an der Bahn, ich sehe es am Flughafen, ich sehe es überall, diese Dienstags-Mittwochsnummern, das ist mittlerweile so brutal. Man muss einen Zug vorher buchen, so richtig reingehen, funktioniert ja manchmal, dann da fällt einer aus, dann geht schon nichts mehr. Also das heißt, diese Reisetätigkeit hat sich massiv auf Dienstag-Mittwoch fokussiert. Ich nehme es mich mal als Beispiel und ein paar andere noch. Aber dieser Montags und Freitags, das ist das, was ausgefasert wird. Die Frage ist, hat es noch eine Wegsang weit auf dem Büromarkt montags, freitags? Oder ist es wirklich, sind es vielleicht sogar 40%, die wir weniger brauchen? Was aber nur eine Schreibtischrechnung ist. Ja. Keine reale irgendwo, ja. Aber die Volumina der Vermietung werden sicherlich erstmal mindestens stagnativ sein. Und da werden viele Nachholeffekte sein. Und es hat da viel zurückgegeben. Ich würde mal Daumenpeilung, kein richtiges Research, aber so ein geschätztes Research. Jeder 10. Mietvertrag in Frankfurt hat so ein Sublease-Damoklesschwert über sich.
Ja.
Weil die jetzt 2 Jahre beobachtet haben, kommen wir mit den Flächen aus. Oh ja, wir kommen aus, wir würden sogar was abgeben. Und deswegen diese Sublease-Geschichte ist auch so ein Teil von so einer rezessiven Phase immer. Hat man ja zuletzt gesehen, dann auch 2009 und 10, als Jones Lang Sublease-Marktbericht herausgegeben hat. Ja. Bevor wir nicht wissen, was sind das jetzt eigentlich genau? Untervermietverhältnisse oder so.
Ja.
Und das kommt, das ist jetzt schon da, aber noch nicht so messbar und massiv, wie man es vielleicht nach der Finanzkrise gesehen hat, ja.
Absolut. Finanzkrise, spannendes Thema.
Waren wir dabei.
Wir waren dabei. Ich glaube, das ist auch nicht ausgestanden. Ich glaube, dass wir im Immobilienmarkt jetzt schon wieder die Belebung sehen. Da bin ich uns beide einig. Aber die Probleme in den Banken sind noch lange nicht verdaut. Also die haben jetzt alle zum Jahresende nochmal, müssen sie halt auch wirklich alles auf den Tisch packen, was brennt, was sie vorher noch auch durch Erleichterung der Aufsicht vermeiden konnten. Das ist jetzt da. Alle haben Sonderprüfungen, gerade die Großen. Es gibt so ein paar Institute, da mache ich mir sehr, sehr große Sorgen drum. Gibt so große Hypothekenbanken, die haben ein Drittel ihres Kreditbuchs in Projektentwicklung.
Also man hört jetzt nicht, wie ich die ganze Zeit genickt habe.
Ja.
Deswegen sage ich, dass ich genickt habe, weil das Argument unterschreibe ich wirklich, vor allem wenn man so in Frankfurt sitzt und hat immer so die EZB da im Blick oder auch die Aufsicht. Ne? Jetzt noch mehr Aufsicht bald. Schön für Frankfurt nebenbei. Da merkt man natürlich schon, dass so dieses Prinzip, wir schieben es mal, wenn der eine anfängt, dann können wir als Nummer 2 und 3 auch wunderbar abwerten. Das ist nochmal so eine Tagesschlagzeile. Und dann verbessert sich's wieder. Der Fall wird sicherlich kommen, machen wir uns mal nichts vor. Die Frage, schwingt da immer ein NPL mit? Damals waren sie sichtbar, heute sind sie eher unsichtbar. Im Sinn von, wir machen Einzelaktivitäten und am besten ohne Pressemitteilung, solange man nicht verpflichtet ist. Also,
die haben ja alle keine Intensive Care Stationen mehr.
Exakt.
Ja,
exakt.
Also die haben ja keine Abwickler mehr.
Also und da ist es, glaube ich, auch, man sieht ja auch so ein paar prominenten Beispiele in der Branche. Es ist natürlich schon im Moment ein Goldgräberstimmung, Bonanza für Restrukturierung, für diese NPLs, wie man sie früher genannt hat. Ja.
Ja.
Ob das jetzt jemand dann mit Asset Management richtig umschrieben ist, ist eine andere Frage. Aber in dieser Werthebung, Wertstabilisierungsgeschichte und Trennen ist im Moment schon viel Musik irgendwo. Und da habe ich manchmal den Eindruck, die großen 80%, die sitzen da schon da und lassen sich auch mittlerweile viel mehr treiben. Und am Schluss trifft es halt den Sachverständigen, der sagt jetzt entweder werde es jetzt ab oder werde es halt nicht ab. Mhm. Du bist ja derjenige, der einen Stempel und einen Adler hat und so, ja. Also so ein bisschen Schwarzer Peter zuschieben, aber das, was du gesagt hast, ja, Probleme mit Projektentwicklungen pro Tag, Bauchgefühl, Bayerle, pro Tag haben wir so 3-4 Objekte, die angeboten werden, im Bereich zwischen 10 und 35 Millionen. Mhm. Meistens so halbfertige, fast begonnene Wohnungsbauträgerprojekte von kleinen Volksbanken, Sparkassen, stellvertretend für die vielleicht vor 10 Jahren noch nicht im Bauträgergeschäft waren.
Ja.
Und das rächt sich jetzt halt wie immer im wahren zyklischen Leben. Das heißt, man ist dann eingestiegen, 18, 19, hat dann eine wunderbare Geschichte gemacht, weil damals war die Nachfrage da, ist eingestiegen und hat natürlich zu einem extrem hohen Marktniveau eingekauft und muss damit jetzt was machen. Ja. Die Dinger in Anführungsstrichlein kriegt man dann schon mal mit minus 30, 40, 50%. Das sind Einzelfälle, da würde ich jetzt nicht einen Marktbericht machen und sagen, es sind überall 30-40%, ja. Mhm. Aber diese Werte sind schon, die dann über eine Pseudo-NPL angeboten werden, einem Investor, der sagt, na, ich habe noch Geld, Kapital, bin ein Family Office, bin eine Stiftung, also diese Geschichte, ja.
Wir haben tatsächlich auch einen Kunden, der sehr, sehr großes Geld angesammelt hat, also deutlicher dreistelliger Millionenbetrag, der genau sowas sucht und quasi, er möchte einen Neubau haben für einen Fonds und den gibt es ja augenscheinlich jetzt nicht unbedingt zu kaufen, aber er hat doch ein Team aufgebaut, um zu sagen, okay, wir schauen uns solche Sachen an, dann bauen wir alleine gerne groß, also sie wollen jetzt kein 12-Familien-Haus, das ist halt nicht so das Thema, gerne große Abschnitte, steigen auch ins, als Joint-Venture-Partner mit ein, um da noch was zu retten. Also das erleben wir auch. Ja, Ausblick 25, ich sehe es nicht so schwarz, klar, wir haben in Deutschland wirtschaftlich ein Thema, das wird uns auch eine ganze Weile noch begleiten, ja. Die schlechten Nachrichten werden auch noch zunehmen. Was ja medial nur stattfindet, sind ja die Großen, die mal da mal 5.000, da mal 10.000 Stellen abbauen. Was medial ja keine Beachtung findet, sind halt die KMUs. Ja, also die, wenn einer mal 50 Leute oder seinen Laden abschließt, keinen Nachfolger hat oder wirtschaftlich sich nicht mehr trägt, Insolvenz, hier mal 50, da mal 100, auch wenn es dann nur da 20 ist, oder der Elektriker, der mal seinen Fünf-Personen-Laden dicht macht. Also die Welle ist schon... Das sieht man noch jeden Tag in der Zeitung. Wir gucken mal, wie es sich auf die Arbeitslosenzahlen irgendwie bemerkbar macht. Bleibt noch sehr spannend. Immobilienmarkt sehe ich nicht so schwarz, 25. Also
wenn man so gelernter Banker ist, hätte ich jetzt was gesagt, ja, dann macht man ja zu, hat man immer gelernt zwischen Weihnachten und Jahr, schaut man das Portfolio an, ja. So, ja. Das ist immer so ein schöner Begriff, der immer so überzeugend wirkt, heißt ganz banal. Was gibt es denn im Moment auf dem Sparbuch, / Tagesgeld, / Sparbrief? Mal ganz simpel. So. Mhm. Da gibt es mittlerweile nichts mehr, was eine 2 davor hat. Ich lasse mal Exoten außen vor. Exoten jetzt aber nicht 3 Monate, sondern mal ein Jahr. Da gibt es nichts mehr über 2. Punkt. So, ja. Lass mal die VW-Bank außen vor. Mir ist es schon klar, dass jetzt einige sagen, du Beile, du musst schon korrekt sein. Ich rede jetzt wirklich von der breiten Masse. So, ja. Mit dem 1, irgendwas, was immer das ist für ein Jahr jetzt. Egal bei wem, Sparbrief, Tagesgeld, ist völlig egal. Ja. Schön für uns natürlich doch jetzt wieder messbar, deutlich über dem, was eine Immobilie eigentlich liefern kann. Das heißt, rein ökonomisch. Und der Marktteilnehmer ist ganz selten ökonomisch. Der will was oder will es nicht haben und ist bereit dafür zu bezahlen. Kommen wir ja langsam mit der Gott wieder in diese Phase, wo man Gott sei Dank nicht 2016, 17 war, wo es nichts gab bei den anderen oder also nur noch Immobilien. Aber heute haben wir so einen kleinen Ausgleich im Hintergrund, wo man sagen kann, ich lege es an für ein Jahr, kriege 1,25, bin happy. Oder ich kaufe mir eine Wohnung und trotz Mietendeckel und wie auch immer Neubau und kriege halt 2,5, 3, 4, je nachdem, wo es liegt jetzt auch. So. Ja. Das heißt, intrinsisch ist der Kapitalmarkt im Moment schon unser Freund. Ich gebe selbstkritisch zu, auch ich und ein paar andere waren zu euphorisch nach der ersten Zinssenkung von einem starken Dreivierteljahr. Mhm. Jetzt haben wir die dritte schon quasi, war jetzt ja vor ein paar Tagen schon. Und ob das jetzt im Januar oder nächste kommt, auf jeden Fall, der Kapitalmarkt spielt uns im Moment in den Rücken und der Konstellation werden Immobilien ja am Ende des Tages wieder relativ attraktiver irgendwo.
Stell dir vor, du hast dein Trauminvestment mit einer bombastischen Rendite gefunden. Dein Bankpartner gibt dir Konditionen auf Einstandsniveau. Tilgung ist kein Muss und ein Gutachten ist auch nicht erforderlich. Die Rückzahlung ist jederzeit möglich und von Covenants hat die Bank noch nie etwas gehört. Glaubst du, diese Geschichte entspricht der Wahrheit? Dann muss ich dich leider enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Die Wahrheit finden wir für dich heraus. Buche dir gern ein Kennenlerngespräch. Informationen findest du in der Podcast-Beschreibung.
Thema Zinsmeinung. Die EZB widerspricht sich ja aktuell noch selber. Ihr Inflationsziel sind 2. Wir haben eine Inflation, die ist weit davon entfernt. Wir haben einen Zins von 2,75 aktuell. So. Also wir sind noch weit eigentlich von dem weg, wo sie hin könnten. Das muss man mal schauen. Zinsmarkt, also auf dem langen Ende passiert gerade nicht wirklich was. Das ist relativ stabil, irgendwo zwischen 2 und 2,30. Das schwankt sich hin und her. Früher wären das Riesenwelten gewesen, 20 Punkte. Ja. Mittlerweile nicht mehr so sehr. Auf dem kurzen Markt ist es noch teuer. Ja, das merken wir auch. Die Margenanforderungen sind hoch. Gerade gewerbliche Projektentwicklung, gewerbliche Finanzierung müssen die Banken nächstes Jahr noch eine Schippe Eigenkapital aufpacken. Von 15% Hinterlegung auf 150. Ja, also es wird sich auf die Margen extrem auswirken. Schauen wir mal.
Also weil ich glaube, der Clinton hat ja mal diesen schönen Spruch gesagt, it's the economy stupid, als Begriff. So. Und das ist ja das, also jetzt mal wirklich sehr billig gesprochen, was dem Herrn Scholz am Schluss doch das Genick gebrochen hat. Weniger diese ganzen Schlagzeile mit Flüchtlingen, sondern schlicht und einfach, das ist eine Rezession und vor allem, es kamen keine Impulse mehr der Politik in unsere Branche. die selbstkritisch verwöhnt wurde durch Fördertöpfe. Und jetzt haben wir mittlerweile 51 Fördertöpfe. Also das heißt, man kann selbst das nicht unbedingt der SPD umhängen, sagen, das war alles scheiße, was ihr gemacht habt. Aber es hat das natürlich ins Bild. Und ich habe auf der Expo noch nie erlebt, dass so offensiv über Politik-Bashing getrieben wird zum Thema, wir brauchen eine völlig andere Wirtschaftspolitik. Das trifft jetzt natürlich als Person natürlich den anderen irgendwo, ja, Herrn Habeck. Aber und das war so die Kombination zwischen wirtschaftlich stagnativ bis doof. Wahl war damals so nicht klar, aber wir brauchen was anderes, also machen wir mal gar nichts. Also das Q3 ist für mich so wirklich abgespeichert ein Thema, das ist, ob trotz Sommerferien, das ist dieses, wir sitzen hier und machen gar nichts und warten ab, was passiert. Das ist typisch undeutsch nebenbei, ja. Weil man eben so ein bisschen, so warum erzähle ich sowas? Weil ein Teil ist ja auch psychologisch und deswegen diese Gegenbewegung, die überschießt, alles wird besser im Februar, wenn der Herr Merz mal irgendwann Kanzler wird, ja, ist ja genauso naiv zu glauben. Wenn man es nämlich festmacht, egal was der Herr und seine Koalition da macht, das wissen wir jetzt teilweise nur bedingt, aber selbst wenn die über Nacht was machen würden, würden wir die ersten messbaren Wohnobjekte beispielsweise sehen, 27, 28, 29. Das heißt, von der Logik her kommen wir halt doch mehr in dieses psychologische, amerikanisierte Wahlkampfthema rein und jetzt muss es ganz schnell gehen und überschießen sich und alle Wahlprogramme. Und man spricht ja dem Wähler immer nach dem Mund, ja, aber am Ende des Tages, und das hat mich halt erschüttert, gebe ich offen zu, naiv wie ich bin als Weltbürger, dachte ich, naja, die Schwarzen und die anderen, die Gelben machen jetzt mal den Mietendeckel weg. Mhm. Jetzt reden wir von einer Verlängerung oder leichter Aufweichung. Und da habe ich schon gemerkt, Freunde, nee, es wird sich doch nicht so viel ändern. Mhm. Mir ist schon klar, dass es soziale Deckelung braucht, überhaupt keine Frage, ja. Aber diese Mietendeckel, das ist ja gerade das große Profilierungsthema aus unserer Branche gegenüber den anderen, die halt mehr Sozialismus walten lassen wollen, jetzt mal ein bisschen was rausgeschossen, ja. Aber und dann hätte man nämlich auch die Situation, dass dann auch wir, die da sitzen und sagen, oh, machen wir doch wieder ein bisschen was, weil jetzt können wir ja wieder, schießen in der ersten Phase extrem kapitalistisch negativ über, keine Frage, aber wird sich dann relativ schnell wieder einpendeln. Und ich möchte jetzt nicht Herrn Millet zitieren, in Argentinien Vergleich hinkt Äpfel mit, keine Ahnung, Kastanien irgendwo. Ja. Aber von der Logik her ist ja ein großer Teil der Erklärung, warum das ist am Wohnungsmarkt so gut wie nichts mehr geht, neben Kapitalmarkt, neben Grundstückspreisen, vor allem das Thema, warum soll ich denn etwas bauen, wo ich halt 10, 15 Jahre irgendwo gedeckelt bin? Hm. In Verbindung mit der, ich könnte es modular machen, vielleicht, aber ich schaffe es trotzdem nicht unter 12 Euro. Ich zitiere jetzt nur das klassische Handwerkergerede auf der Expo. Und da erwarte ich mir von Merz und Co. schon eine andere Sichtweise auf viele Dinge. Jetzt muss nicht alles kapitalistisch sein in Ursprungsform, aber das ist für mich also der wunde Punkt, weil es halt Immobilien auch betrifft irgendwo. Ja.
Absolut. Also wir sehen es ja auch in Berlin zum Beispiel. Wenn wir jetzt beide auf die Idee kommen wollen, wir machen die Meier Bayerle GbR und kaufen uns ein Grundstück und wollen da bauen. Also ich sag mal, wenn es gut läuft, haben wir in 8 bis 10 Jahren den ersten Spaten in Erde. Also warum soll ich das anfassen? Also und ich sag mal, der Kapitalmarkt an der Stelle, der regelt alles. So, der bildet alles ab, der Immobilienmarkt auch. Aber wenn du natürlich Regulatorien und Schwierigkeiten durch die Politik und Ämter hast, macht es null Sinn, noch irgendwas anzufassen. Das hat Sinn gemacht, als das Geld billig war, wo es egal war, okay, dauert das jetzt 2 Jahre oder 3 Jahre, bis ich was bauen kann, dann war es egal. Aber da sind wir schon lange nicht mehr. Und jetzt kostet das Geld, kostet Geld. Und jetzt ist es so signifikant, dass es gar keinen Sinn mehr macht.
Ich bin ja, sag mal so, ich bin mir bewusst, dass es natürlich immer so ein bisschen professoral abgedreht wirkt. Vor allem, wenn man Vergleiche macht. Im Jahr 2018 und 2019 hatten wir gerade im Herbst immer jeden Samstag in jeder deutschen Großstadt riesige Demos. Wohnraum schaffen, Mieten deckeln. Und das war sichtbar über die Tagesschau. Das ist mal ganz simpel irgendwo. Ja, so. Heute ist das Problem stärker geworden. Aber wo sind die alle? Ich möchte es nicht den allen in die Schuhe schieben, sage ich ja nur. Anscheinend, jetzt wird es ja analytisch und sehr kalt, anscheinend scheint der Druck noch nicht groß genug zu sein. Auch die Mieter haben sich damit abgefunden, dass es zwar Steigerungen sehen zukünftig, energetisch natürlich massiv, und weil, aber sie bleiben da drin, wo sie sind, träumen vielleicht weiterhin den Traum, ich kaufe mir was oder baue mal irgendwas. Bisher ging es nicht wegen den Zinsen. Träumen jetzt trotzdem weiter, aber sie bleiben da drin, denen egal, was sie machen, sie verschlechtern sich. Sie haben weniger Quadratmeter oder eine höhere Miete oder Kaufpreis und schlimmsten beides. Also deswegen haben wir so diese ganz große Wattesaal-Mentalität im Moment im Wohnimmobilienmarkt. Und jetzt kommt der komischer Professor sagt, ihr wisst aber, die Mieten werden explodieren. Und das ist jetzt nicht so Vertriebsgerede, sondern es kommt halt einfach nichts Neues hinzu. So ist. Und in dem Moment
da hat die, wie heißt die gute, Ulrike Herrmann, heißt sie so von der
Taz? Ulrike Herrmann von der Taz, genau.
Ja, die hat einen Vorschlag gemacht, also kontingentieren so wie Quadratmeter pro Person sind ausreichend, also sensationell.
Ich gehe wirklich die Wahlprogramme im Moment durch und natürlich kriegen auch die gelben Kollegen ab und zu mal was die Ohren lang gezogen, von wegen nur den Markt regulieren lassen, ist auch Quatsch, ja. Aber am Ende des Tages passiert ja ein Stimulus nur in dem Fall, in dem ich baue. Diese armen Vorschläge, wie wir Tausch alt gegen neu, also Oma geht raus, da kommt der Professor und sagt, ja, das ist Skalierungseffekte, das sind ein paar hundert Wohnungen, wenn es hochkommt, lass es mal 1000 sein, das ist nie messbar. Also das heißt, wir kommen um das Baggerphänomen gar nicht mehr außen rum. Ja. Mir ist es im Einzelfall bewusst und klar, dass es Abstandsregelungen gibt, dass es das Salamander und alle wichtigen Sachen gibt, ja. Und da muss ich jetzt auch mal sagen, da hat zumindest mal Scholz am Ende seiner Legislaturperiode zumindest mal des Volkes Druck gespürt nach dem Motto, wir sollten doch mal gucken, dass wir mal ein bisschen schneller bauen. Ja. Und das, was er gemacht hat, wie gesagt, ich bin immer ein bisschen tiefer drin, als ich sollte, das, was er die letzten Wochen gemacht hat in der Artikulation, war mehr als die 4 Jahre vorher in der anderen Koalition. Also den Druck spürt er schon, doof sind die alle nicht, aber es muss dann auch sichtbar sein, damit mal 26, 27 mal wieder ein Gewerk entsteht. Ja. Wenn es nicht so ist, redet man von einer Milchmiete oder von einer Grundrechnung. Wenn dein Zähler nicht, der Nenner nicht größer wird, wird es obendrauf am Ende des Tages halt obsolet. Und deswegen, das tut mir so weh, weil die Mieten werden weiter steigen. Die einen demonstrieren, die anderen sagen, wir deckeln und vielleicht sollten wir mal bauen. Also da bin ich schon wieder bei Gelb und Schwarz auf jeden Fall, ja.
Ja, da kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt ja in Berlin so ein paar prominente Baugebiete, die erschlossen werden sollen, was gebaut werden sollte. Das mit kommunalen und privaten, das scheitert aktuell, also die drei, die mir einfallen im Berliner Norden, die scheitern aktuell an der Verkehrsinfrastruktur. Mhm. Also da haben wir ein Planungsverfahren für eine Bahn, nur eine Straßenbahn. Also wir reden nicht von der U-Bahn oder von der S-Bahn. Das ist vielleicht in 5 Jahren abgeschlossen. Vorher kann nicht gebaut werden. Sie brauchen eine Schule, sie brauchen Lehrer. Das ist alles, das dauert alles unfassbar lange. Und das lehnt gerade alles, das ist, glaube ich, das große Haken. Aber da werden wir auch schon wieder zu politisch. Politisch können wir kurz vielleicht noch sagen, Bundestagswahl nächstes Jahr. Mhm. Erwartung?
Mainstream. Also Mainstream-Erwartung, Schwarz wird den größten Balken haben. Dann kommt wahrscheinlich, so wie es aussieht, ein blauer Balken. Aber das ist ja ausgeschlossen von anderen. Mhm. Also wird die Farbe Rot, Schwarz und vielleicht Grün was machen. Bei den Gelben bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher. Aber jetzt komme ich aus einer ganz anderen Geschichte. Nachdem Christian Ell ja nun vor kurzem seine Elternzeit dann ausgeschlossen hat wieder, ging zumindest mal in meinem Frauennetzwerk, wie so schön heißt das, einmal hier die Wutfaust hoch. Der hat ja vor einem Jahr noch groß getönt, wenn er mal Vater wird. Also ist jetzt natürlich Gala-Niveau, aber unabhängig davon, ich gehe im Moment auf diese große Koalition. Also das wird Schwarz und Rot sein, wenn es nicht reicht, wird Grün reinkommen.
Aber ich bin es anderer Meinung.
Ja, bitte.
Um Gottes Willen. Ich glaube, der Merz wird noch seinen Laschet-Moment erleben an der Stelle. Ja, also da hat er schon einiges für getan. Wir schauen mal. Also ich glaube, der viel gewinnen wird er nicht mehr. Also es wird dann nach unten gehen. Ich glaube, die SPD wird nicht so gut abschneiden, wie es in den Umfragen sich deutet. Ich gehe davon aus, dass die Grünen haben eine Top-Kommunikationsagentur auf jeden Fall. Also die, was die da so veranstalten, mit an sich gar keinem Inhalt. Küchentisch ist schon gut. FDP, mich würde es natürlich aus gewissen Gründen freuen, wenn sie dabei bleiben. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Thema Jamaika-Koalition, was mal war, das erste auf dem Tisch war. Ich meine, dass Merz und Scholz sich überhaupt nicht können. Also die hassen sich bis aufs Blut, dass das. Und mit wem soll er sich dann unterhalten? Mit einer Esken? Also sehe ich auch nicht.
Nee, also ich habe ja bewusst gerade, die Erwartungshaltung ist leider Gottes so eine stagnative große Koalition. Die Gelben sollten schon reinkommen, genau aus dem Störgrund. Im positiven Sinn jetzt, ja, ganz klar. Ob das immer Wirtschaft ist, ist eine andere Frage. Aber mein Bauch sagt mir, nee, es wird so eine große Laviernummer mit einem Alpha-Menschen, der schießt ab und zu was raus. Wahrscheinlich genau mehr als Scholz eben nicht gemacht hat. In der Kommunikation irgendwo. Bei den Grünen, ja klar, logisch, ja. Das Bashing war zu viel, aber das ließ sich an Personen festmachen. Und das muss man ganz, kann man so oder so sehen. Ich finde es natürlich nicht gut, aber ich habe mich auch mal seit gesagt, jo klar, komm mal, Freunde. Also das Wort Verbot kam man irgendwo, ehrlicherweise, aber trotzdem schon mal dran. Und da sind wir halt auch bei der Amerikanisierung des Wahlkampfs. Ja. Wahrscheinlich auch bei der Instagramisierung der ganzen Geschichte. Man nimmt irgendwas und so, entweder war es der Russe oder es war der hier und ist dagegen und so.
Stereotypen in sich.
Stereotypen das. Und dran kommt noch Text. Und das ist ein Problem der Gesellschaft, auch meins. Das weiterlesen und sich diese Meinung bilden, das gelingt halt immer wenigen irgendwo, ja, ganz klar. Nur noch mal ganz kurz zurückspringen. Man fragt sich in so einer Phase auch immer, so mit seiner Sozialisierung 30 Jahre, was kann ich denn lernen? Und ich lerne, dass es junge Paare gibt oder überhaupt Pärchen, die sagen, wir kaufen uns die Wohnung, wir brauchen aber überhaupt keinen Stellplatz, mein Freund, dazu. Mhm. Und das muss ich lernen. Die Autoboomer-Generation, die heute die Gemeindesäle beherrschen, die Bürgermeister sind, also diese ordentlich normal entwickelten Menschen mit freistehendem Häuschen und 2 Autos, ja, die sollten auch mal lernen. Das hat nichts mit Grün zu tun und dieses negative Seite, sondern ganz banal, wenn die sagen, ich wohne über dem U-Bahn-Deckel, dann brauche ich kein Auto, also muss ich doch eine Wohnung in der Genehmigung anbieten ohne Stellplatz.
Ja.
Dass da wieder der Staat, Kommune, Geld, ist mir schon klar, aber dafür gibt es eine Ablöse am Schluss, ja. Und ich glaube, da müsste man viel flexibler werden. Und letzter Satz dazu, ich meine, ich bin natürlich durch die Holländer, durch die Skandinavier, Dänen vor allem, auch ein bisschen geprägt, da wird nichts mehr gebaut mit Stellplatz. So, und da muss man nicht immer deutsche Dings da gründen, Gruppen, die sich da 5 Jahre schauen mal an, wo es was anderes schon geht, in Österreich, in der Schweiz, in Holland vielleicht auch noch, ja, ohne Keller. Das gibt's alle schon. Da gewinnen wir 5 bis 10 Jahre Zeit, wenn wir sagen, okay, Wir haben die dickeren Kellerdecken, das sehe ich auch an, finde ich auch gut als Süddeutscher. Aber, und da sind wir manchmal echt teilweise zu germanisch verbohrt und sind im Gesetzeswerk einfach gefangen irgendwo, ja.
Ja, die Bauordnung ist von wann? 1921 oder sowas?
Ja. Ja, also. Na gut, wir haben die Sektsteuer, die wurde damals für den U-Boot-Krieg eingeführt und die haben sie auch nicht gekippt, also nebenbei. Ja. Von daher, nein, aber ja, das ist schon, wie gesagt, das Problem ist einfach, dass dieser demografische Wandel, der gesellschaftliche Wandel, findet sich in der Bauordnung nicht mehr wieder.
Ja.
Und wir sind ja nicht umsonst auf diese Mikroapartments gesprungen, weil man locker mal aus dem Stand 40, 50 Euro den Quadratmeter generieren kann. Und das Schöne ist ja, die Nachfrage bricht ja nicht ab. Mhm. Und da sind wir wieder bei dieser negativen Fratze, die uns umgehängt wird zum Thema, schau mal an, was die da bauen. Für die, wie auch immer, die können sich doch leisten, 40, 50 den Quadratmeter zu bezahlen. Das liegt fünfmal so hoch wie der Mietspiegel im lokalen Ort. Mhm. Aber die Nachfrage ist da. Und da sind wir wieder beim Thema, warum die Gelben schon reinkommen sollten. Aber einen Teil muss man deckeln, überhaupt keine Frage. Die Frage ist aber nur, welchen Teil? Und da habe ich halt auch eine klare soziale Meinung dazu.
Absolut. Also das weißt du noch besser als ich. Wir brauchen ja, ich sag mal, wenn man im normalen großstädtischen Umfeld Wohnungsbau betreiben will, brauchst du ja alleine aus Baukosten. Also wenn du jetzt so die klassische Genossenschaft, jetzt genossenschaftlich unterwegs bist, brauchst du ja mindestens 25 Euro, um das irgendwie zu rechnen. Wenn du jetzt sagst, du hast ein Drittel Sozialwohnungen drin, die vielleicht nur minimal gefördert sind, musst du den anderen ja noch mehr wegnehmen, damit die anderen halt für 10, 15 Euro dabei sein können.
Korrekt, richtig, ja. Also, ich bin ja auch jemand, der sagt, na gut, sozialisiert worden durch neue Baugebiete im Norden Berlins, wo auch immer, München, ist völlig egal. Dieses Bauen- und Bestandthema, mit dem gehen wir ja auch so mittlerweile so halb schwanger, weil wir wissen, also wir ahnen es, ich ahne das, ich weiß es vielleicht sogar, das wird halt den größten Teil der Baumaßnahmen in den nächsten 10 Jahren sein, bauen im Bestand mit Verstand irgendwie sowas. Und eben nicht mehr das Neue da draußen, das will ich jetzt nicht gegeneinander ausspielen, ich sage ja nur, naja, das da draußen können wir seriell modular bauen und digitale Bauakte, das können wir alles im Prinzip, ja, aber wir haben wenig Erfahrung, außer der Abriss da drin. Und jetzt sind wir da bei diesem Thema, auch da muss der Denkmalschutz ein bisschen flexibler werden und ich möchte keine Wohnsilos verspiegelt in deutschen Innenstädten, haben in Heidelberg, wo niemand zwar fällt, ist mir auch klar. Aber da müssen wir auch, glaube ich, so ein bisschen gucken, was wollen wir denn eigentlich wirklich jetzt erreichen, diesbezüglich Wohnraum schaffen, Bestand gerne, mit gewissen Fördermöglichkeiten oder Auflagen, die jeden Privatmensch ersticken lassen. Warum erzähle ich sowas? Weil meine Lernkurve war aus diesem Heizungsgesetz und war nicht dieses ganze Bashing und so, das ist mir zu plump, war aber auch, war eine coole Nummer, weil es halt echt in die Hose ging. Aber die gejammert haben, waren in dem Fall eben nicht die man so vor Augen hat, so diese normalen Familien, sondern es waren diese, ich sage immer so perspektivisch, Funktionsjackenträger. Mhm. Sehr wertschätzend jetzt gemeint, weil das sind genau die haben entschuldet, die sind jetzt im Anstieg in den Ruhestand oder auf der Zielgeraden oder sind schon drin und die sind sich bewusst, wir werden ja was machen müssen mit dem Haus. Und dieses Hue & Hot war das Problem, nicht die Tatsache gegen oder für Wärmepumpe. Von mir aus kann man Elektro oder Benziner, ist völlig egal, da hat man eine Meinung zu. Aber dieses Hue & Hot, heute Elektropumpe, Wärmepumpe, dann wieder das, dann wieder nichts, dann wieder Fördermittel, ja, das ist das, was die Menschen am Ende des Tages völlig irritiert hat. Und das Bauen im Bestand hat ja die größte Wirkung durch die nächsten 10 Jahre energetisch sanieren müssen. Das sind die Mehrzahl, das sind die Boomer, mal ganz einfach. Und die brauchen, wie jeder normale Mensch, mal so Klarheit, fährt man Diesel noch 10 Jahre oder 5 Jahre oder muss ich jetzt nächstes Jahr das abgeben. Unter Zwangsmaßnahmen, da baut sich natürlich was auf, klar, das Bild. Und gibt den Freunden mal ein paar Jahre die Möglichkeit zu sagen, okay, uns ist schon klar, dass man 100 Jahre mit der Technologie nicht mehr kalkulieren kann, aber gib uns mal 10, 15 Jahre Zeit oder 10 Jahre, wo man sagen kann, jetzt ist halt die Wärmepumpe Nummer 1. Ja. Dann wird das relativ schnell sich beruhigen. Irgendwie.
Großes Thema ist bei vielen, also gerade bei allen politischen Sachen, ist Verlässlichkeit und die hat nicht stattgefunden. Also von, das KfW-Mittel wurden von einem von anderen Tag das Programm eingestellt, was viele vom Kopf gestoßen hat, die mittendrin waren. Thema Förderung E-Autos. Man kann dazu stehen, wie man will. Man kann es ja auch sagen, okay, wie fahren die jetzt runter? Aber von einem oder anderen, uns hat es persönlich betroffen, meine Frau hat sich ein E-Auto gekauft. Zwischen Kaufvertrag und Auslieferung lag genau das. Der Hersteller hat es zum Schluss abgefangen, aber ist, glaube ich, auch nicht im Sinne des Erfinders. Und das ist Thema Verlässlichkeit, ist ein oder so gerade in unserer sehr, sehr unbeweglichen Immobilienbranche, die auf immer auf dem Marathon unterwegs ist, immer auf Langzeit sich denkt, kannst du nicht innerhalb von 12 Monaten alles auf Kopf stellen. Nee, also
nee, kann ich nicht. Ich erlebe auf der anderen Seite im Moment gerade was. Ich habe jetzt gerade so ein Biberach, so ein kleines Forschungsprojekt, wo man also Menschen fragen um die 25, was immer das auch ist im Einzelfall. So Süddeutschland, Ulm, also so ein bisschen Bayers Immobilien natürlich. Und da kommen sie das anders raus. Die haben so 2, 3 Jahre im Job, haben also ordentlich Geld auch verdient und sind natürlich, da sie Immobilien studiert haben, natürlich jetzt aus der Immobilienhut irgendwo, ja, zocken aber parallel, haben sie ihre App da drauf und machen da ETFs und Aktien wunderbar. So, ich kürze es mal ab. Signifikante Steigerung zum Thema, ich kaufe mir eine Wohnung zur Anlage und wohne weiterhin zur Miete, weil ich flexibel sein möchte. Heute Rosenheim, morgen München, übermorgen Hamburg. Mhm. Das heißt, da entwickelt sich etwas, was es vor 20, 30 Jahren nicht mal ansatzweise gab. In einem kleinen, langsam messbaren einer Kohorte, wo man sagen kann, guck mal, jetzt kommen so Frieses Kapitalanleger zurück, die aber selbst in Miete wohnen, weil sie halt in den nächsten 10, 15 oder wahrscheinlich 5 bis 10, 15 Jahren so ein bisschen die Tinderphase erleben wollen, nur ein bisschen flexibel sein und alles offen, aber schon pro Immobilie. Und das finde ich interessant. Ich werde jetzt keinen Microbot über 20 Seiten schreiben, nach dem Motto, so ist es, aber das ist eine komplett neue Zielgruppe eigentlich auch für Kunden. Nicht so plump Kapitalanleger, du bist 50, der Steuerberater hat gesagt, mach was zum Abschreiben, so die alte Welt, ist es weg, sondern da kommt was Neues hinzu. Und deswegen glaube ich wirklich daran, wir werden in 5 bis 7 Jahren, wird man sehen, wenn man sich mal anschaut, im Moment wird der Ersterwerber wird immer älter. Auch die Eheschließungen werden immer länger hinten rausgezogen. Das erste Kind kommt immer später. Passt genau in diese zyklische Bewegung. Aber wir erleben werden erleben, dass wir in diesem Segment 25, 28 sehen wir eine Käufergruppe, die vorher noch nicht da war. Also wie gesagt, wohnen zur Miete, aber kaufen sich eine Wohnung zur Anlage.
Ja.
Und das ist wirklich was Spannendes im Moment, ja.
Absolut. Wir dürfen live dabei sein. 25 besser sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja, also es wird ja natürlich jetzt haben wir Wahlkampf, um Gottes Willen. Da muss man eigentlich rational betrachtet nichts mehr lesen irgendwo. Oder diese ganzen Diskussionsrunden dann, no way, da bin ich raus. Nee. Aber
nein. Ich kann es nicht drucken. Also das kommt ja mal abends gerne. Ja. Ich kann es nicht gucken, dann schlafe ich ganz furchtbar. Nee.
Also es wird ruckeln zwischen gerade in Q1 und Q2. Also die Insolvenzen werden nochmal zunehmen. Und ich meine, gerade wir aus der Branche, ich hoffe als Mensch, dass es nicht passiert, als rationaler Mensch muss ich sagen, wenn es passiert, haben wir nicht mal einen neuen Werthafen.
Ja.
So, und dann wird ja noch mehr passieren im Guten. Für uns durch Abwertungen wird ein Markt ja in Bewegung kommen. So, das heißt, dieses weiter so hoffe ich mir auch nicht. Im Prinzip bin mir bewusst, es werden ein paar ganz schön schmerzen lassen oder Blut lassen, sagt der Engländer, in dieser Marktphase. In der Summe werden die Jahresendwerte 25 Transaktionsvolumina, die werden höher sein als 24, bin ich fest davon überzeugt. Also wir sind schon in der Rezession und sind da relativ gut bisher durchgekommen, guten Anführungsstrichlein, ja. Deswegen, also die Neujahrsempfänge sind überbordend positiv. Dann gehen wir in dieses Tal in Q1, Q2 rein, dann schauen wir mal die Zinsentwicklung an. Aber
hängt noch ein bisschen von den Amerikanern ab.
Ja, also wir haben einen
neuen Präsident, also der kann auch machen, was er will. Der hat alle drei Kongress, Senat,
Abgeordnetenhaus,
genau. Und kann halt durchregieren und mit seinem Effizienzberater, ja. Das dürfte noch sehr spannend werden.
Naja, und dann wird der Deutsche auch wahrscheinlich langsam zum ersten Mal lernen seinem Leben, obwohl es die meisten ahnen und wissen. Wir müssen halt mal langsam für Verteidigung, dann will der halt mal die Rechnung sehen, der Freund. Der uns jetzt 70 oder 50 Jahre beschützt hat. Und das ist auch gut so. In bequemen Positionen. Wir zahlen halt gerne, sind so ein bisschen die Guten auf dem Planeten. Das geht dem Ende zu, garantiert.
Ja.
Und dann wird auch an Herr Merz oder an wer auch immer sagen, wir brauchen so ein Sonderopfer. Sechssteuer U-Boot.
Ja.
Können wir schon kreative Vorschläge von dem Ministerium hier um die Ecke vorstellen, nach dem Motto, ja, wir wissen, wir müssen 4% müssen wir zahlen, 2 zahlen wir im Moment. Sonst gehen die Raketen eher Richtung Taiwan, ja. Und was macht geht er damit? Und da wird was passieren, auf jeden Fall, garantiert. Lange Rede, kurzer Sinn, 25 wird mit Blick auf die Zahlen besser, die Stimmung wird erstmal schlechter werden, keine Frage. Ansonsten sehen wir uns auf der Expo wieder und dann wenn wir sagen, aber hat geruckelt am Anfang, aber jetzt so hin im goldenen Herbst wird es langsam besser.
So ist es. Schönes Schlusswort. Thomas, vielen Dank. Wir haben uns natürlich noch einen kleinen Schluck verdient.
Dankeschön. Dann gehen wir nochmal auf den Whiteley Neil.
Neil. Er schmeckt immer noch.
Der ist gut. Wie gesagt, jetzt haben wir 12, ne? Wenn wir da betonen.
Ja, das ist eine ganz zarte Mischung. wir bedanken uns fürs Zuhören und empfehlt uns gerne weiter. Bis zum nächsten Mal.
Gerne. Dankeschön.
Tschüss.
Danke, dass Sie bei Loan to Value, präsentiert von IBM Financial, dabei waren. Bleiben Sie dran für mehr Einblicke in die Immobilienwelt. Abonnieren Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Perspektiven im Immobiliensektor erkunden.